gesund führen statt ausbrennen lassen. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club und in unserem Podcast What's Up Wellbeing spreche ich mit Expertinnen über echte Strategien rund um das Wohlbefinden, Leadership und eine neue Arbeitskultur. Gemeinsam schauen wir darauf, wie HR und Führungskräfte nachhaltige Veränderungen anstoßen können. What's Up Wellbeing, jeden zweiten Donnerstag, überall dort, wo es Podcasts gibt.
Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen bei Spurensuche mit Alexander Wittlings und Johanna Heckelei. Es ist der 27. November 1972. In einem Laden für Autoersatzteile in Trier steht der Arzt Günther Hoffmann. In der Hand hält er einen Telefonhörer. Schon seit Stunden wählt er immer wieder die gleiche Nummer, die eines Waffengeschäftes, das auf der Straße gegenüber liegt. Dort halten zwei Männer, Harald E. und Alphonse F., eine schwangere Frau als Geisel fest. Das Leben der Geisel und auch der Geiselnehmer hängt am seidenen Faden.
An diesem Tag hält ganz Trier die Luft an. Denn nach dem gescheiterten Versuch, ein Waffengeschäft in Trier zu überfallen, verschanzen sich zwei Männer mit einer Geisel in dem Laden. Die Polizei rückt mit Panzerwagen und Scharfschützen an, sucht nach günstigen Schusslinien. Doch nicht die Polizei, sondern ein Arzt schafft es, über Dutzende Telefonate die Situation zu klären. Bei der Geiselnahme kommt niemand ums Leben.
Was sich damals in dem Laden abspielte, wie der Arzt Günther Hoffmann es schaffte, nicht nur die Geisel zu retten, sondern auch dafür zu sorgen, dass niemand anderes getötet wurde und warum gerade dieser Fall ein Meilenstein in der deutschen Polizeiarbeit ist, darüber sprechen wir heute mit unserem Kollegen Alexander Schumitz. Hallo.
Hi, grüß euch.
Alex, Geiselnahmen erwecken ohnehin schon immer viel Aufsehen. Was macht denn den Fall von 1972 in Trier so besonders?
Da gibt es viele Aspekte, an die man denken kann. Ich glaube, einer der wichtigsten Aspekte ist tatsächlich, dass in den 1970er Jahren in der Bundesrepublik das Phänomen Geiselnahmen sehr jung ist. Das heißt, was wir hier in Trier erleben, ist aus heutiger Sicht komplett unprofessionelle Polizeiarbeit. Die Geiselnahme ist auch insofern besonders, weil das erste Mal bei einer Geiselnahme in der Bundesrepublik niemand zu Tode kommt.
Dann fangen wir mal an mit den Tätern. Woher kamen die beiden denn und was wollten die in dem Waffengeschäft?
Harald E. war aufgewachsen in der DDR, hat keine Berufsausbildung gemacht. Wohl war er auch vorübergehend mal inhaftiert in der DDR. Ihm gelang 1969 die Flucht. Auch hier hat er mal versucht, eine Bank zu überfallen in Hamburg, hat seine Jugendstrafe abgesessen, ist nach Spanien gegangen und war im November 1972 auf der Rückreise von Spanien nach Deutschland. Er traf in Luxemburg am Bahnhof Alphonse F., weil er eigentlich eine Möglichkeit zum Übernachten suchte. Und so waren sie also an dem Samstag vor dem 27. zusammen und sprachen miteinander. Man war sich offensichtlich sympathisch und man kam auf die Idee, vielleicht könnte man ja mal eine Bank überfallen. Was braucht man zu einem Banküberfall? Eine Waffe. Und dann war es für die beiden naheliegend, sich vor ihrem Banküberfall doch erstmal eine Waffe zu besorgen.
Und die hätten sie nicht kaufen können? Warum mussten sie versuchen, die zu stehlen?
Ich nehme mal an, die hatten nicht das notwendige Kleingeld. Am Montag, dem 27. November, sind sie mit dem Zug zunächst mal nach Saarbrücken gefahren. Das war aber alles schwierig und sie haben da wohl gemerkt, mit Abhauen in Saarbrücken und Fliehen, das könnte ein Problem werden. Und sind dann wieder nach Trier zurückgefahren, wo sie sich vormittags schon mal ein bisschen orientiert hatten. Und sie sind dann in den Waffenladen Weber in der Paulinstraße gegangen, haben sich eine Waffe zeigen lassen, ein Kleinkalibergewehr, waren aber noch nicht zum Kauf entschlossen, haben den Laden wieder verlassen und sind zu einem anderen Waffenladen in Trier gegangen und haben dort dann Magazin und Patronen gekauft. Am Nachmittag, so gegen 16 Uhr, sind sie zurück in die Paulinstraße. Da waren erst noch ein paar Kunden, sie haben ein bisschen gewartet, bis die Kunden draußen waren. Und dann war da noch der Ladeninhaber, der Herr Weber, und seine Frau, die Katharina Weber. Und im Nebenzimmer saß eine Tochter, die ihre Hausaufgaben machte. Und da kam man nochmal wieder auf das Gewehr zu sprechen. Herr Weber reichte ihnen das Gewehr. Alphonse F. lenkte den Herrn Weber ein bisschen ab. Und man hat das Magazin ausgetauscht, die Patronen eingefüllt und hat dann gesagt, Hände hoch, das ist ein Überfall. Die Waffe ist geladen. Und der Herr Weber hat das irgendwie, ich glaube, nicht so richtig im ersten Moment verstanden, hielt das für einen Scherz, merkte aber dann doch sehr schnell, es könnte ernst werden. Er hat sich dann zur Seite gedreht und ist weggelaufen. durch den Hinterflur in den Hinterhof. Aber seine Frau kam nicht mit raus. Die Täter haben ihm noch hinterhergeschossen.
Er wurde auch getroffen, er wurde auch angeschossen.
Er wurde angeschossen, genau. Er war verletzt am Arm und benachrichtigte die Polizei. Die Situation war dann natürlich schwierig, weil die Frau mit den beiden Tätern war noch im Laden.
Die zu dem Zeitpunkt auch schwanger war.
Die zu dem Zeitpunkt schwanger war, genau. Und im Nebenzimmer hockte halt 6-, 7-, 8-jähriges Kind und er wusste nicht so richtig, was tun.
Aber hatten die beiden Täter denn eine Geiselnahme wirklich vor oder was war der Plan, nachdem sie das Gewehr in den Händen hatten?
Nein, sie hatten keine Geiselnahme vor. Das eigentliche Ziel war ja, eine Bank zu überfallen. Also ich sag mal, in München sind 1971, 72 zweimal eine Bank überfallen worden. In Frankfurt war eine Bank überfallen worden, jeweils mit Geiselnahmen. Und die Täter glaubten, wenn sie hier entsprechende Waffen haben, dann können sie das auch machen. Und die kamen aber halt, weil die Polizei schnell vor Ort war, nicht schnell genug aus dem Laden raus mit ihrer Beute, weil sie wollten ja mehr Beute machen. Sie wollten mehr Waffen haben, sie wollten mehr Geld haben. Und dann stand die Polizei plötzlich vor der Tür. Und dann war sozusagen der Rückzugsweg für die Täter ja versperrt.
Das heißt, das eskalierte zu einer Geiselnahme.
Am Ende zu einer Geiselnahme. Die Polizei hatte versucht, an den Täter sich anzuschleichen, über den Boden robbend vor den Laden, aber das haben die Täter mitbekommen. Die haben dann wie wild um sich geschossen, sodass da auch eine echte Gefahr für die Polizisten bestand, die sich dann wieder zurückgezogen hatten ein Stück. Es war dann doch noch gelungen, zumindest die Tochter aus dem Hinterzimmer herauszuholen, sodass dann nur noch eine Geisel da war.
Du hast eben schon gesagt, zu der Zeit gab es relativ viele Geiselnahmen in Deutschland und auch 6 Wochen vorher gab es ja das Olympia-Attentat, wo 11 israelische Sportler von palästinensischen Attentätern als Geiseln genommen wurden und später am Flughafen gab es auch ein regelrechtes Blutbad, wo versucht wurde, die Geiseln zu befreien. Und diese Bilder hatten wahrscheinlich viele der Beteiligten damals in Trier auch noch vor Augen. Statt einem Polizeikontakt entschied man sich daher eher einen neutralen Vermittler einzusetzen, also nachdem der Polizeikontakt nicht funktioniert hatte, um die Situation zu entschärfen. Nämlich Günther Hoffmann, ein Arzt des Deutschen Roten Kreuzes. Warum wurde Hoffmann ausgewählt?
Um es mal ganz einfach zu sagen, Günther Hoffmann war ein bekannter Arzt des Trierer Oberbürgermeisters. Die kannten sich beide und der hat gesagt, ich hätte dich hier gerne als Vermittler. Traust du dir das zu? Und dann hat Günther Hoffmann gesagt, okay, ich kann es versuchen. So kam er quasi zum Vermittler zwischen Polizei und Geiselnehmern, weil man aufgrund des relativ neuen Phänomens der Geiselnahmen Anfang der 70er Jahre natürlich überhaupt keine Strukturen hatte bei der Polizei. Es gab nur mangelhafte Absprachemöglichkeiten zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft. Die hatten immer ein Kompetenzgerangel. Wer hat jetzt hier eigentlich das Sagen? Es gab keine Vermittler, es gab keine Spezialeinsatzkommandos, es gab keine mobilen Einsatzkommandos, es gab keine ausgebildeten Scharfschützen. Es heißt, dass ein Teil der Scharfschützen, die in der Paulinstraße eingesetzt wurden, vorher quasi noch auf dem Schießstand trainiert haben, wie man schießt und wie man scharf schießt und Ziele trifft. Es gab einfach keine Struktur. Heute würde man hingehen und sagen, wir haben hier professionelle Psychologen, die in der Lage sind, diese Gespräche, Verhandlungen mit einem Team kompetent zu führen. Aber das gab es alles nicht.
Nun mussten sich also alle auf diesen Arzt verlassen. Wie ist der denn dann vorgegangen?
Es muss eine unendlich zähe Verhandlerei gewesen sein. Also, weil auch die Täter sich nicht ganz darüber im Klaren waren, was wollen wir eigentlich?
Wie genau haben die denn kommuniziert? Ist der da in den Waffenladen reinmarschiert und hat mit denen
geredet?
Wir haben
über das Telefon miteinander gesprochen. Es gab eine Telefonverbindung und diese Telefonverbindung war sozusagen das Nadelöhr zur Außenwelt, was natürlich auch viele Medien in der Zeit schon mitbekommen haben, die auch versucht haben, mit den Geiselnehmern zu reden. Und deswegen hatte der Verhandlungsführer mit den Tätern irgendwann vereinbart, das ist mein Codewort, mit diesem Codewort wisst ihr, wir verhandeln hier jetzt ernsthaft über das, wie wir mit dieser Situation umgehen.
Was war das für ein Codewort?
Also im Spiegel steht, und ich gehe mal davon aus, dass das dann auch zutrifft, sagte Günther Hoffmann immer zu den Tätern, sie sind der Tod. Und die antworteten ihm dann, ganz egal, Tod. Und so haben sie halt quasi gegenseitig sich versichert, okay, wir sind hier im Verhandlungsmodus.
Ja, weil damals hatte ja auch noch niemand Handys und wahrscheinlich war das dann das Telefon des Waffengeschäftes.
Genau.
Und die Nummer stand dann wahrscheinlich auch in der Öffentlichkeit irgendwo im Telefonbuch.
Stand im Telefonbuch. Ja. Diese ganze Situation war relativ schnell so, dass unendlich viele Menschen an den Tatort kamen. Ganz Trier war quasi in der Paulinstraße, um zu schauen, was passiert bei diesen Verbrechen? Wie arbeitet die Polizei? Was machen die Gangster? Und natürlich war das auch entsprechend schnell in den Medienhäusern bekannt, sodass also auch überregional natürlich ganz viele Journalisten nach Trier kamen.
Dabei war die Lage ja gefährlich. Also man hat ja gesehen, die Täter scheinen nicht davor zurück, auch wirklich zu schießen.
Heute kann man darüber nur den Kopf schütteln, dass sozusagen quasi bis auf 100 Meter Unbeteiligte den Schauplatz sich anschauen können. Die Polizeiarbeit war damals noch nicht so weit. Man war dann mit dieser Situation erstmal überfordert. Weil ich muss ja einerseits schauen, dass ich quasi für meine Polizeiarbeit ungestört bin. Und andererseits versuche ich, die Öffentlichkeit zu informieren. Aber ich will keine Schaulustigen haben, die schauen, was hier passiert. Schon gar, weil das Risiko besteht, dass die natürlich auch plötzlich anfangen, auf Unbeteiligte zu schießen.
Jetzt wollten die Geiselnehmer selbst natürlich auch nicht erschossen werden. Die Tochter konnte auch relativ schnell rausgeholt werden aus dem Gebäude, aber die Frau saß immer noch fest. Was genau waren dann die ersten Forderungen der Täter? Was wollten die?
Na, sie wollten Geld haben und einen freien Abzug haben. Also da war zunächst mal von 100.000 D-Mark die Rede, die sie gerne haben wollten. Sie wollten auch schusssichere Westen haben, weil sie natürlich auch irgendwie schauen wollten, dass sie hier lebend aus der Situation rauskommen. War natürlich eine Forderung, auf die sich das, ich sag jetzt mal, Verhandlungsteam aus Polizei, Staatsanwaltschaft, Günter Hoffmann, Stadt, sich nicht einlassen wollten. Weil 100.000 D-Mark 1972 mal eben bei einer Bank zu organisieren, war gar nicht so einfach, weil einfach die Geldvorräte gar nicht so hoch waren.
Wie hat es denn Günter Hoffmann überhaupt geschafft, das Vertrauen der Geiselnehmer zu bekommen?
Ich denke mir, er war relativ empathisch. Also er konnte relativ gut spüren, wie die Geiselnehmer ticken. Und er hat auch relativ schnell erkannt, dass zumindest für die Geisel die Situation immer unerträglicher wurde.
Nun ziehen sich die Verhandlungen aber über Stunden hin. Was kam denn dann schließlich dabei raus?
Dass man dann tatsächlich zunächst mal vereinbart hat, einen Geiselaustausch zu machen, um die Frau aus dieser Situation herauszunehmen, die einfach psychisch völlig am Ende war, die missbraucht worden war von einem der Täter, vergewaltigt worden war. Und da hatte man halt die Idee, mit Austauschgeiseln zu arbeiten. Nun hat man damals nicht irgendeinen Personenschützer genommen, den man vielleicht heute nehmen würde, sondern man hat in einer Pressekonferenz gefragt, gibt es hier einen Journalisten, der bereit ist, sich austauschen zu lassen für die Frau?
Warum wollte man gerade einen Journalisten haben?
Eine der Möglichkeiten, an die man denken kann und die ist bei Geiselnehmern auch nicht immer ganz fernliegend, ist quasi Publicity-Geilheit. So nach dem Motto, hast du einen Journalisten der FAZ, der Bild-Zeitung, des Spiegel in deinen Händen, wird deine Geschichte auf jeden Fall von einem weiter erzählt und sie versinkt nicht irgendwo auf Nimmerwiedersehen. Ich sag mal so, ich glaube, die Staatsanwaltschaft und die Polizei dachten sich, das ist das, was wir hier am schnellsten organisieren können. Und wenn ein Journalist dazu bereit ist, dann machen wir das. Und so ist man dann halt plötzlich konfrontiert gewesen seitens der Polizei mit 8 Journalisten, die sich auf dieses Höllenfahrtskommando einlassen wollten. Und man hat dann halt Horst Reber von der Bild-Zeitung ausgewählt, der dann am frühen Morgen, am 28. ausgetauscht wurde gegen Frau Weber.
Du hattest ja auch die Chance, mit dem ausgetauschten Journalisten Horst Reber von der Bild-Zeitung zu sprechen. Was ging dem denn damals durch den Kopf, als der da ausgetauscht wurde?
Also er selber sagt immer, das war eine ganz spontane Aktion. Ich war in dieser Pressekonferenz. Es wurde gefragt, ob einer der anwesenden Journalisten bereit wäre, sich austauschen zu lassen. Und da habe ich spontan gesagt, ja, mache ich. Ich sag mal, Horst Reber arbeitete damals für die Bild-Zeitung, war ein junger Redakteur. Und ich glaube, er hat einfach an diesen Scoop geglaubt. Ich rede mit den Geiselnehmern und das wird eine coole Geschichte.
Das ist dann quasi sein Durchbruch.
Also er wurde schon dafür belohnt, dass er das getan hat und sich zur Verfügung gestellt hat. Und er hat dann halt auch das Bundesverdienstkreuz dafür bekommen, dass er sich als Austauschgeisel zur Verfügung gestellt hat. Also damit war schon auch eine gesellschaftliche Anerkennung verbunden. Aber das hat er nicht im Kopf gehabt, als er gesagt hat, das mache ich.
Und als er dann in der Situation war, in dem Laden, hat er dann vielleicht kurz gedacht, oh, was habe ich hier getan? Oder?
Also er hat Angst gehabt. Er hat Angst gehabt, weil diese beiden Geiselnehmer fuchtelten die ganze Zeit mit den Waffen in ihren Händen rum, waren hochgradig nervös und er hatte einfach Angst, dass die sagen, okay, jetzt knallen wir dich ab, weil das wird uns hier zu viel. Wir schaffen das nicht mehr.
Was ist dann danach passiert?
Nach knapp 24 Stunden war so eine Einigung in sich, dass man hat sich dann quasi darauf verständigt, okay, ihr bekommt einen Mercedes 220, ihr bekommt 40.000 D-Mark als Lösegeldforderung und das sagte der rheinland-pfälzische Minister, Innenminister in dem Falle zu, ich gebe euch eine Stunde Vorsprung, ohne dass wir euch verfolgen werden.
Und diese Stunde wurde dann auch eingehalten, oder?
Nein, das war später im Prozess nochmal ein Thema, was viel diskutiert wurde, wo einer der Verteidiger von Alphonse F. auch forderte, dass das Verfahren eingestellt werden müsste. Das sei kein faires Verfahren, weil sozusagen der Zugriff auf die Täter viel zu früh erfolgt sei. Das hat dann der Trierische Volksfreund kommentiert mit der Aussage, absurdes Theater vor Gericht. Also weil irgendwie so gar nicht nachvollziehbar war, dass man so eine Forderung vor Gericht stellen kann, wo eine Straftat ganz offensichtlich war. Und dann kommt ein Verteidiger daher und sagt, ob die sind freizulassen.
Das heißt aber, die beiden wurden dann auf ihrer Flucht doch geschnappt.
Ja, sie wurden ja ziemlich schnell geschnappt. Also nachdem sie also in den Wagen gestiegen waren, nur die beiden Täter, sind sie zunächst Richtung Norden, Richtung Kenn gefahren, auf der Trasse der heutigen A602. Das kam ihnen aber irgendwie spooky vor und dann hat Harald E. gesagt, lass mich hier mal raus. Ich schaue, dass ich mich hier durchschlage, hat 20.000 D-Mark von dem Lösegeld genommen und sich versucht, durch die Felder zu schlagen, wurde relativ schnell dann von der Polizei geschnappt. Alphonse F. ist mit dem Auto umgedreht, fuhr Richtung Luxemburg über Trier West und Richtung Euren-Zeven raus und musste seinen Wagen, das ist eine ganz spannende Geschichte da drin, vor einem Bahnübergang stoppen.
Sein Zug kam, oder?
Nein, es kam kein Zug. Weil der Bahnhofsleiter in Trier-West den Bahnschrankenwärter angewiesen hatte, hier fahren Autos vorbei, die sind schnell unterwegs, lass die Schranken runter. Und so haben dann quasi ein Polizeiauto vor der Schranke, das Täterauto und drei Autos hinter diesem Auto gestanden und ein Hubschrauberkreis da oben drüber. Die haben dann zunächst auf das Fahrzeug geschossen. Alphonse F. hat versucht, sich mit Schüssen zu wehren, hat dann aber schnell aufgegeben und ist aus dem Auto rausgekommen und er wurde festgenommen. War verletzt, hatte, glaube ich, einen Steckschuss im Oberschenkel, wenn ich das richtig erinnere. So gingen diese 24 Stunden dann doch relativ schnell vorbei. Und es war halt die erste Geiselnahme in der Bundesrepublik, die ohne einen Toten endete.
Was kam denn dann beim Gerichtsverfahren raus?
Also insgesamt gab es 11 Termine, die im Oktober 1973 stattfanden. Und verurteilt wurde Alphonse F. zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren, wegen halt Geiselnahme, erpresserischem Menschenraub. Und Harald E. zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren, wegen der gleichen Delikte plus der Vergewaltigung, die er an der Frau des Waffenhändlers begangen hatte.
Kann man denn noch was nach dieser langen Zeit über die beiden Charaktere sagen? Das ist so rätselhaft, wie jemand auf die Idee kommt, ja, wir überfallen ein Waffengeschäft und dann überfallen wir eine Bank und hups, jetzt kommt eine Geiselnahme dazwischen, dann vergewaltigen wir hier noch eine Frau. Wie muss man sich solche Menschen vorstellen?
Schwierige Frage. Ich glaube, die waren komplett naiv zuallererst. Die waren komplett naiv. Sie haben einfach geglaubt, sie seien schlauer als die Polizei. Naja, wahrscheinlich haben sie auch davon geträumt, reich zu werden und ein großes Rad zu drehen. Und angestachelt hat sie sicherlich so ein bisschen dieser Kinofilm. Blutiger Freitag, der könnte da zumindest in Teilen noch mitmotiviert haben, weil sie wirklich dachten, sie können das besser.
Worum geht's in dem Film?
Kurz gesagt, geht es eigentlich darum, dass Waffen geraubt werden, mit denen eine Bank überfallen wird und die Geiselnehmer auf der Flucht von der Polizei erschossen werden. Aber Alphonse F. und Harald E. glaubten halt, wir werden nicht erschossen, wenn wir das machen. Wir können das besser.
War das damals so üblich, dass man einfach eine Waffe kaufen konnte? Das ist ja heute nicht mehr so richtig denkbar.
Also wie die waffenrechtliche Situation Anfang der 70er Jahre war, weiß ich jetzt nicht genau. Aber klar ist, dass die ganzen Verschärfungen der Waffengesetze, wie wir sie heute kennen, erst die letzten Jahre gekommen sind. Also seit 10, 15 Jahren ist da permanent dran gedreht worden, weil man eine, ich sag mal, waffenfreie Gesellschaft eigentlich heute anstrebt und schon gar nicht Menschen mit einem Gefahrpotenzial noch mit einer Waffe rumrennen haben will.
Jetzt war der Fall, wie gesagt, ein Meilenstein in der Polizeiarbeit. Seitdem ist viel passiert und die Polizei hat auch viel gelernt. Wie würde sowas heutzutage ablaufen?
Naja, heute würde man als allererstes mal die Paulinstraße komplett abriegeln und versuchen, alle Leute, die umliegend in Häusern leben und wohnen, mal aus der Schusslinie und vom Tatort wegzubekommen, also irgendwie evakuieren. Dann würde man als nächstes einen Krisenstab einberufen, ein Verhandlungsteam bestimmen und entsprechende Polizeieinsatzkräfte vor Ort haben, die auch entsprechend unter psychischem Druck mit so einer Arbeit klarkommen und die auch entsprechend ausgebildet sind. Und dann würde man verhandeln. Wir haben 1989 nochmal eine ähnliche Situation eigentlich gehabt, wo das völlig aus dem Ruder lief. Das war die Geiselnahme in Gladbeck von Degowski und Co., wo sich die Täter ja auch hinter den Medien versteckt haben und dann erst mit einer wilden Verfolgungsjagd über der Autobahn gestoppt werden konnte, wo einfach auch so ziemlich alles falsch ging, weil man einfach Beobachter viel zu dicht an die Täter heranließ. Also das würde man heute komplett blockieren.
Das heißt, die Polizei hat aus dieser Geiselnahme auch gelernt?
Nein, sie hat in Teilen schon vorher gelernt, aber danach wurde es quasi nochmal regelbehafteter. Man hat die Richtlinien für die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft in solchen Krisenmomenten einfach besser abgestimmt. Da gibt es heute klare Regeln, nach denen das zu verlaufen hat. In München und Frankfurt war es bei vorherigen Geiselnahmen so, dass Staatsanwälte was anderes wollten als die Polizisten. Und dann wurde halt irgendwie entschieden und dann wurden in Teilen Einsätze gefahren, obwohl die möglicherweise nicht mal von den Einsatzkräften kamen, sondern von außen von Zuschauern zugerufen wurden. Und ich sag mal, diese Kommunikation, die ist deutlich abgestimmter und viel, viel besser. Es gab noch neue Strafvorschriften, also der finale Rettungsschuss ist nach diesem Fall in Rheinland-Pfalz im Polizeigesetz eingeführt worden. Finaler Rettungsschuss heißt, dass die Polizei einen Täter töten darf, wenn andere Personen mit dem Tod gefährdet sind. Dass sozusagen der Täter droht, ich erschieße jetzt diese Geisel, dann darf ein Polizist sagen, okay, das ist der Moment für den finalen Rettungsschuss, ich schieße den Täter tot.
Ohne dass der Polizist dann selber vor Gericht was befürchten muss.
Ohne dass der Polizist selbst was vor Gericht befürchten muss. Anfang der 70er Jahre musste man da über allerlei juristische Hilfskonstruktionen, Nothilfe, Notwehr, eine Straffreiheit herstellen. Also das ist quasi eine der wirklich greifbaren Folgen. Und wir haben mittlerweile in der Bundesrepublik in 13 Bundesländern die Erlaubnis für einen finalen Rettungsschuss.
Zwei Männer verschanzen sich mit einer Geisel in einem Trierer Waffengeschäft. Der Vermittler Günther Hoffmann rettet durch geschickte Gespräche nicht nur die Geisel, sondern auch das Leben der Täter und legt damit Grundstein für den heutigen Umgang mit Geiselnahmen. Danke dir, Alex, für die Infos.
Habe ich gern getan.
Mehr zur Geiselnahme von 1972 in Trier findet ihr auf volksfreund.de/Spurensuche. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das ganz einfach per Mail an podcast@volksfreund.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.